bisschen Kino-Feeling. Wunderbar. Ich liebe diese alten Klassiker. Ah, geht los. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Bald ist es wieder soweit. Lohnsteuerausgleich, Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Steuer für Heizen, Fahren, Essen, Trinken, Luft, Liebe. Oder? Ach, bei den Zehntausenden von Bestimmungen kennt sich doch kein Mensch mehr aus. Also weg mit dem ganzen Quatsch.
Jawohl, guter Mann. Hier, kleiner Fips-Asmussen-Witz. Was sagt der Steuerzahler, wenn er aus dem Finanzamt kommt? Den habe ich's aber gegeben.
Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast. 60 Jahre DATEV. Schon immer Zukunft.
Aus der Nummer kommt halt keiner von uns raus. Muss ja jeder machen. Heute und vor 60 Jahren. Hat der launige Einstieg in die tönende Wochenschau schön erklärt, wie ich finde. Tolles Zeitdokument. Übrigens 1A eingesprochen von meinem lieben ehemaligen Kollegen Nils Klausnitzer. Gott hab ihn selig. Der deutschen Synchronstimme von Cary Grant, James Garner und natürlich Roger Moore. Aber das habt ihr ja bestimmt schon bemerkt. Naja, jedenfalls die gute Nachricht ist, es gibt bei dieser Steuersache Hilfe. Für uns alle.
Hin zum Steuerberater. Soll der sich damit rumärgern? Der aber, wenn er zu den 9000 Schlauen im Lande gehört, denkt gar nicht daran, sich mit dem ganzen Rechenkram selbst abzuplagen. Er lässt alles auf Lochstreifen übertragen und schickt es dann per Post nach Nürnberg.
Moment, per Post? Okay, in den 60er, 70er Jahren war das wohl noch so. Nürnberg? Klären wir gleich. Aber was genau sind denn jetzt Lochstreifen? Noch nie gehört. Lass mal die KI fragen, die weiß das doch bestimmt. Hey ChatGPT, erklär mir bitte, was ist ein Lochstreifen?
Ein Lochstreifen ist ein historisches Speichermedium, das Daten in Form von gestanzten Löchern auf einem Papier- oder Kunststoffstreifen speichert.
Aha. Speichermedium, gestanzte Löcher, Papierstreifen. Ach, hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Kann ich mir jetzt so gar nichts drunter vorstellen. Gibt's denn keine Experten? Echte Menschen, die sich damit auskennen?
Ja, Tag auch. Also echte Menschen?
Ja, das sind wir schon.
Denke ich auch. Experten?
Weiß nicht.
Aber Lochstreifen, da können wir was zu sagen.
Also wir können eigentlich immer zu irgendwas unseren Senf geben.
Genau.
Warum nicht auch zu Lochstreifen? Also, aufgepasst.
Ich bin ganz Ohr.
Ach, nicht du. The audience is listening. Du musst mit erklären.
Ach so, naja, dann okay.
Also, Lochstreifen, das kennt vielleicht nicht jeder, aber Lochkarten. Also so dieser dünne Karton oder festes Papier, wo man so mechanisch Daten drauf stempelt, ne, Stempelkarten.
Ja, kenne ich. Und Lochstreifen sind im Grunde das Gleiche. Nur eben, dass es keine Karte ist, sondern ein kontinuierliches Band aus Papier.
Der Vorteil gegenüber Karten, da kann also nichts durcheinander geraten. Die Lochkarten, die gab es bei DATEV auch, aber nur so ganz kurz, also so bis 68.
Aber zurück zu den Lochstreifen. So wie die bei DATEV verwendet wurden, waren die 790 Gramm schwer.
Also so wie ein klassisches Bauernbrot.
Ja, und sie waren 300 Meter lang.
Wenn du den Eiffelturm hinlegen würdest oder wenn du dich oben draufstellen würdest, das wären, glaube ich, auch 300 Meter.
Ja, bis zum Boden runter könnte schon so hinkommen. Und das Interessante, auf diesen Lochstreifen war Platz für 120.000 Codes. Und die wurden da drauf gestanzt. Das waren dann so standardisierte Lochmuster, also Codes für Buchstaben und Zahlen.
Korrekt. Und die Daten dafür wurden vorher in den Kanzleien eingegeben mit speziellen Buchungserfassungsmaschinen. Diese Geräte, so beispielsweise die Telebanda von Olivetti, die übersetzten dann die eingegebenen Zeichen in Lochungen auf den Streifen. Und dann kamen täglich bis zu 18 Postsäcke voll Lochstreifen im DATEV-Rechenzentrum an.
Alles von den Kanzleien. Dann ging es aber immer noch nicht weiter an der Maschine, sondern dann wurde erst einmal der Lochstreifen auf Plausibilität geprüft. Man stelle sich vor, das wurde noch manuell gemacht.
Hammer.
Ein Riesenaufwand. Damals gab es Mitarbeiter, die tatsächlich diese kodierten Lochzeilen lesen konnten. Und wenn dann was falsch war, dann besserten sie es mit Tesafilm aus.
Das nenne ich mal Qualitätskontrolle, ne?
Ja.
Aber jetzt kommt dann endlich die Maschine. Nämlich dann wurden die Lochstreifen in Geräte eingespannt und fotoelektrisch ausgelesen und verarbeitet.
Schon damals ganz moderne Technik, aber wir wissen alle, Technik entwickelt sich schnell weiter. Etwa Mitte der 70er Jahre kam die Konkurrenz in Form von Datenfernübertragung. Und in den späten 70ern dann auch modernere Datenspeicher, wie zum Beispiel die Magnetbandkassette, die kenne ich noch vom Computerspielen. Das ist aber eine andere Geschichte.
Und die erzählen wir vielleicht ein anderes Mal.
Wir sagen Servus aus Nürnberg.
Ah, deswegen Nürnberg, verstehe. Also nochmal kurzer Recap. Wir sind in den späten 60ern. In Nürnberg gibt es eine Anlaufstelle für die Steuerberater der Republik. Da wird damals schon so richtig mit EDV gearbeitet. Deshalb schicken die 9000 Schlauen im Lande ihre Lochstreifen dahin. Also, wohin jetzt nochmal genau?
Zur DATEV, einer Genossenschaft der steuerberatenden Berufe, die seit 1966 mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung die Köpfe der Steuerberater für die Arbeit freimacht, für die sie wirklich gebraucht werden, für die Beratung.
Na, ergibt Sinn, heißt ja auch Steuerberater. Moment mal, kurz nachrechnen. 1966, also 60 Jahre her. Happy Birthday, DATEV. Zum runden Geburtstag. You've come a long way von Papier, Bleistift und Locher zu einem der größten Softwarehäuser Europas, wie man auf deiner Website lesen kann. Zu mehr als 14 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat und über 40.000 Mitgliedern, weil angefangen hat das alles ja ganz klein. 1966. Die Sowjets schicken ihre Sonde Luna 9 zum Mond. Österreich schickt Udo Jürgens zum Grand Prix Eurovision de la Chanson.
Merci. Merci, merci für die Stunden, chérie, chérie.
Und der gewinnt mit dem Schmachtsong sogar, trotz null Punkten aus Deutschland. Sorry nochmal dafür. Die Beatles gehen auf Deutschland-Tournee, in der Bravo erscheint erstmals ein sogenannter Starschnitt und in der Fußball-Bundesliga spielt sich ein 20-Jähriger aus dem Münchner Arbeiterviertel Giesing ins Rampenlicht. Sein Name ist Franz
Beckenbauer. Seeler. Beckenbauer. Beckenbauer!
Ach, der Udo. Ach, der Franz. Das ist es dann aber auch schon wieder mit den schönen Geschichten. Der Alltag in Deutschland ist eher grau, die Stimmung angespannt. Mal im Schnelldurchlauf. Seit 5 Jahren teilt eine Mauer Berlin und zementiert die innerdeutsche Grenze. Der Kalte Krieg drückt aufs Gemüt. Nach Jahren der Vollbeschäftigung steigen nun auch noch die Arbeitslosenzahlen. Dem deutschen Wirtschaftswunder geht die Puste aus. Der frisch geschaffene Wohlstand ist in Gefahr. Man könnte annehmen, da bleibt nicht viel Raum für Menschen mit Mut und Innovationskraft. Und doch finden sich 1966 am Valentinstag, dem Tag aller Verliebten, 8 Steuerbevollmächtigte in Nürnberg ein, um die Datenverarbeitungszentrale der steuerberatenden Berufe Nürnberg, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, zu gründen. Um ganz genau zu sein, insgesamt gehören 65 Steuerbevollmächtigte aus dem Kammerbezirk Nürnberg zu den Gründungsmitgliedern der DATEV. Und alle eint eine Idee. Die ebenso nervige wie zeitraubende Fleißarbeit sollen ab sofort Großrechner erledigen. Die Dinger sind zu der Zeit aber schwer zu bekommen und kosten ein Heidengeld. Aber aufschreiben per Hand, ausrechnen im Kopf und dabei womöglich noch Fehler machen, das ist alles so 50er Jahre. Aber Millionen Buchungen sind abzuwickeln, selbst die fleißigste Steuerfachkraft kommt dann nicht mehr hinterher. Der Fachkräftemangel setzte den Steuerberatern jedenfalls mächtig zu. Daraus entstand bei Dr. Heinz Sebiger die Idee, mit Gleichgesinnten seinen Berufsstand nach vorne zu bringen. Gegen viele Widerstände, wenn es sein muss.
Mich hat die Technik fasziniert. Manche haben mich ausgelacht, haben gesagt, wer lebt in Nürnberg so ein Spinner? Der will Buchhaltung mit dem Computer machen, ne? Aber das hat mich nicht beeindruckt.
Mitte der 60er klingt das für die meisten Deutschen tatsächlich verrückt. Das alte Steuergewerbe mit dieser Computertechnologie zu verschmelzen, wie die reinste Raketenforschung. Was soll bitteschön noch alles möglich sein? Menschen auf dem Mond? Ein schnurloses Telefon? Eine Frau als Bundeskanzlerin? Die computergesteuerte Datenverarbeitung ist ein Gamechanger, auch wenn den Begriff damals natürlich noch niemand kennt. Die Idee leuchtet mir ein. Es gibt für Steuerberater massenhaft Arbeit, aber zu wenig Fachkräfte. Computer könnten helfen, die Arbeit effizienter und schneller zu erledigen. Constanze und Carsten haben das vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Also lasst uns die einzelnen Arbeitsschritte nochmal genauer durchgehen. Also, erstens, Daten manuell erfassen mit der Telebanda Audit 1731 von Olivetti. Zweitens, auf Papier stanzen. Hello, Lochstreifen, my old friend. Klingt wie Musik in meinen Ohren. Drittens, Lochstreifen mit der Post ab zur DATEV und dort auslesen. Auswerten, berechnen, kontrollieren. Dann alles ausdrucken. Und zurück an die Kanzleien schicken. Ein Kinderspiel. In 4 bis 5 Tagen ist alles erledigt, was vorher Wochen oder Monate gedauert hat. Zu schön, um wahr zu sein. Also wo ist der Haken? Dr. Martin Schmidt, Digitalhistoriker am Historischen Institut der Universität Paderborn, hat da so eine Vermutung.
Also wenn wir jetzt beispielsweise das Rechenzentrum von Google anschauen, mit großen Schränken, großer Luftkühlung, zentraler Infrastruktur, massive Stromleitungen, massive Kabel, die dorthin und wegführen, einen störungsfreien Boden. All das gibt es in gegenwärtigen Rechenzentren als hermetisch abgeriegelte Räume. Und in die Richtung kann man sich das in den 1950er, 60er Jahren schon eher vorstellen. Wir haben raumgroße Computer, die seinerzeit eine enorme Rechenleistung hatten, die extrem schnell, also man sagte mit Elektronengeschwindigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit rechnen. Sie wurden als so mächtig angesehen, dass sie als Elektronengehirne sogar bezeichnet wurden.
Elektronengehirne? Da denke ich ja sofort an Dr. Simon Wright, das Superhirn von Captain Future. If you know, you know.
Und Professor Simon, das lebende Gehirn.
Also los, nur Mut kippen.
Der Professor Simon war schön klein und konnte fliegen. Die Rechner in den 60er Jahren waren gigantisch groß und füllten eine komplette Werkshalle aus oder eine ganze Büroetage. Und das war nicht der einzige Haken. Hat wahrscheinlich einen Haufen Geld gekostet, so ein Gerät.
Die UNIVAC 1 in dem Europäischen Rechenzentrum 1957 hat 1,2 Millionen Dollar gekostet. In den 1960er Jahren entwickelt sich dann ein breiterer Markt mit unterschiedlichen Installationen. Und da ist so die IBM 1401 anfangs der Klassiker, später dann die IBM 360, ein Großrechner in unterschiedlichen Stärken ausgeliefert, da sind wir dann bei so 3,5 Millionen Dollar.
What? 3,5 Millionen US-Dollar? Stramme Summe für ein immer noch ziemlich exotisches Gerät. Ich meine, ein Traktor, den kennt man, da weiß man, was man bekommt und was der kann, aber ein Großrechner?
Es war also überhaupt nicht klar, dass jetzt der Computer irgendwie die überlegene Maschine ist, die alle Probleme magisch sofort löst. Nein, es war irgendwie auch eine Wette auf die Zukunft.
Okay, Real Talk. Ein Großkonzern mag sich so ein Ding leisten können, aber ein Mittelständler, ein Familienunternehmen, ein einzelner Steuerberater, niemals. Wenn sich aber einige, sagen wir mal 65 Personen in einer Genossenschaft zusammentun, das könnte klappen. Also was ist das eigentlich, so eine Genossenschaft? Ich denke ja da zuerst mal an Landwirtschaft, Agrar, Reifeisen, so ein Zeug. Vielleicht auch Wohnungsbaugenossenschaften. Auf jeden Fall irgendwas gemeinsam machen, solidarisch. Bezahlbar. Genossenschaften kamen erstmals Ende des 19. Jahrhunderts auf, weil schon damals klar wurde, gemeinsam erreicht man seine Ziele besser als alleine. Einer der Ideengeber für Genossenschaften, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, fasste den genossenschaftlichen Gedanken so zusammen: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Man tritt gemeinsam am Markt auf, etwa um günstig einzukaufen und natürlich auch zu verkaufen. Oder aber betriebliche Abläufe gemeinsam effizienter und qualitativ besser zu gestalten. In allen Genossenschaften sind die Mitglieder zugleich Eigentümer und Kunden ihrer Genossenschaft. Heute sind Genossenschaften in mehr als 45 Branchen vertreten. Was sie auszeichnet, sie sind sehr stabil, krisenfest und die insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland. Genossenschaft auf die Eins. Und statt sich so einen Großrechner zu kaufen, wird halt zunächst gemietet. Und zwar stundenweise. Minimiert das unternehmerische Risiko und kostet weniger. Fast auf den Tag genau 3 Jahre nach der Gründung baut die DATEV das erste eigene Rechenzentrum. Zur Einweihung kommen sie alle an den Stammsitz in der Paumgartner Straße. Freunde, Geschäftspartner, die Presse und die Großkopferten der Politik. Da darf er natürlich nicht fehlen.
In Bayern gehen eben die Uhren anders.
Ladies and Gentlemen, Franz Josef Strauß, damals Bundesfinanzminister. Strauß weiß um die Macht der Bilder und er weiß sich zu inszenieren. Den Startknopf für den Supercomputer drückt nämlich nicht Heinz Sebiger, sondern er, der Franz Josef. Für 4 gemietete IBM-Computer mit zusammen 320 Kilobyte Speicherkapazität zahlt die DATEV jetzt 245.000 D-Mark Miete pro Monat. Aber, kleiner Spoiler, das ist erst der Anfang. In der nächsten Folge, mit den Schlaghosen kommt in den 70ern eine Technikrevolution. Sie schickt die Lochkarte in den Ruhestand. Die DATEV wird jetzt erwachsen und zur deutschen Erfolgsgeschichte. So ein bisschen wie der FC Bayern, nur noch viel besser.